Die Lesung für heute steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 9 bis 24. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran wird es offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer keine Gerechtigkeit übt und wer seinen Bruder nicht liebt, der ist nicht von Gott. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger, und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Auch wir sollen das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand die Güter dieser Welt hat und sieht seinen hilfbedürftigen Bruder und schließt sein Herz vor ihm zu, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten oder mit der Zunge lieben, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit beruhigen, dass, wenn uns unser Herz verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alle Dinge weiß. Geliebte, wenn uns unser Herz nicht verurteilt, dann haben wir zuversichtliches Vertrauen zu Gott, und was wir erbitten, das empfangen wir von ihm. Denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns geboten hat. Wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wort des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, dein Wort besteht für immer. Und wir bitten dich nun, dass es ein Licht auf unserem Weg wird, dass es uns in der Nachfolge anleitet, hin zu dir und dir zur Ehre. In Jesu Namen. Amen. Wenn man zum Glauben an Jesus Christus kommt und zum ersten Mal zu ihm sagt, du bist mein Herr und mein Erlöser, dann verändert sich in uns etwas ganz Fundamentales. Die Bibel spricht von nichts weniger als einer neuen Geburt. Das kann vielleicht schwer nachzuvollziehen sein, wenn man es noch nicht an sich selbst erfahren hat. Aber es ist etwas fundamental anderes, etwas Entscheidendes, weil wir durch diese neue Geburt zu Kindern Gottes werden. Durch Jesus Christus schenkt Gott uns Vergebung, Versöhnung und mehr als nur Freundschaft. Er wird unser Vater. Er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Wir werden Teil der Familie Gottes, und das heißt, Gott bindet uns so an sich durch seinen Geist in uns, dass Johannes hier in Vers 9 sagen kann, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Damit meint Johannes nicht, dass wir auf unserem Glaubensweg nicht gelegentlich stolpern, vielleicht auch öfter. Paulus sagt an anderer Stelle, wenn wir treulos sind, ist er doch treu. Die Bibel geht davon aus, dass wir stolpern. Aber bei allem Stolpern und manchmal sogar Fallen hat Gott uns durch seinen Geist so an sich gebunden, dass wir gar nicht anders können, als seinen Weg für unser Leben gut zu heißen und ihn anzustreben. Sünde steht ja für die Auflehnung gegen Gott, die unser Leben bis zu diesem Moment geprägt hat. Aber der Heilige Geist legt in uns einen Schalter um. Er gibt uns neues Leben, er erfüllt uns mit Liebe und Erkenntnis, und beides wirkt zusammen, sodass wer aus Gott geboren ist, keine Sünde tut. Die Auflehnung hat ein Ende. Und Johannes sagt, an dieser neuen Richtung im Leben, an dieser neuen Richtung, in die man unterwegs ist, wird erkennbar, ob man ein Kind Gottes ist. Erkennbar wird das an zwei Merkmalen, die wir in Vers 10 finden. Dort schreibt er, daran wird es offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer keine Gerechtigkeit übt und wer seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt, der ist nicht von Gott. Zwei Merkmale, Gerechtigkeit und Liebe für die Brüder und Schwestern. Und diese Merkmale sind natürlich nicht strikt getrennt. Liebe für Geschwister in Gottes Familie gehört sicherlich dazu, wie man Gerechtigkeit übt. Auf diesen Aspekt liegt auch der Fokus im Rest unseres Abschnitts. Und wir sollten nicht übersehen, dass Johannes nicht von Liebe im Allgemeinen spricht. Natürlich ist nichts falsch daran, wenn man nichtchristliche Nachbarn, Kollegen, Freunde und so weiter liebt. Jesus hat uns sogar geboten, dass wir unsere Feinde lieben. Aber die Liebe, um die es hier geht, ist die Liebe füreinander in der Gemeinde. Man wird also, sagt Johannes, eine christliche Gemeinde und einzelne Christen daran erkennen, wie sie miteinander umgehen. Und Johannes sagt, wer seine Geschwister in der Familie Gottes nicht liebt, der ist kein Kind Gottes. Und es wäre gefährlich für jemanden, wenn er sich auf einer solchen falschen Zuversicht ausruhen würde. Ja, man kann getauft sein, jeden Sonntag treu in die Kirche gehen, regelmäßig am Abendmahl teilnehmen, man kann sich einsetzen für soziale Gerechtigkeit, ja, man kann ein durch und durch missionarisches Leben führen und Jesus in seinem Leben bekennen, aber ohne Liebe. Ohne Liebe für die Familie Gottes zählt das alles nichts. Am Kreuz hat Jesus uns in Gottes Familie hineingeliebt. Er hat uns zu Brüdern und Schwestern gemacht und als Erlöser und Herr gebietet er uns hier in seinem Wort, dass wir einander lieben. Das ist auch nicht neu hier, wir finden es auch in Johannes 13 zum Beispiel. Er gebietet es uns nicht nur, er befähigt uns auch durch diesen Samen, der in Vers 9 angesprochen wird, der in uns ist, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Wenn also jemand keine Liebe für andere Glaubensgeschwister empfindet, ist das ein beunruhigendes Warnsignal. Wenn wir nach dem Gottesdienst jemandem Liebe aus dem Weg gehen, sollte uns das beunruhigen. Wenn wir auf andere herabblicken, über andere urteilen, wenn wir stöhnen oder die Augen über sie rollen, dann ist es gut, wenn unser Herz auf diese beunruhigende Realität aufmerksam macht. Es gibt uns die Möglichkeit zur Korrektur und an dem Gehorsam an dieser Stelle wird erkennbar, dass wir Kinder Gottes sind. Johannes schafft es, denke ich, an dieser Stelle, uns zu schockieren mit diesen Worten. Erinnern wir uns daran, dass das nicht nur Menschenworte sind, sondern Gottes Wort, das hier mit seiner Wahrheit unsere Masken, die wir nach dem Gottesdienst tragen, auch in der Woche, unsere Masken und unsere Selbstgerechtigkeit durchstößt. Und manchmal verurteilt uns unser Herz deshalb. Aber wie wir sehen werden, muss es keine Sackgasse sein. Die Botschaft, die wir von Anfang an gehört haben, ist, dass wir einander lieben sollen. Und an dieser Liebe füreinander erkennen wir Gottes Kindschaft. Sie hat also das Potenzial, wenn wir sie in unserem Leben erkennen, uns mit Zuversicht zu erfüllen. Nicht mit einer Zuversicht, die uns einflüstert, dass wir durch unsere Taten der Liebe für die Gemeinde errettet sind. Nicht diese Zuversicht, sondern einer Zuversicht, dass der Heilige Geist in uns wirkt, weil Gott uns errettet hat. Durch Jesus Christus in seine Familie hinein. Schauen wir uns also an, was Gott hier im ersten Johannesbrief über diese Liebe sagt. Drei Punkte macht die Bibel über diese Liebe und der erste lautet, Liebe unterscheidet Gottes Familie von der Welt. Die Liebe Gottes unterscheidet seine Familie von der Welt. Das gilt für die Welt, als Gesellschaft im Allgemeinen, aber hier ist von besonderer Bedeutung, um wen es Johannes hier geht, wenn er von der Welt spricht. Denn Johannes geht es hier um die Liebe für Bruder und Schwester. Es geht ihm um die Liebe innerhalb der Familie Gottes. Das ist ihm deshalb wichtig, weil ihr Lehrer Unruhe in der Gemeinde gestiftet hatten. Aber wir wissen zwar nur skizzenhaft, worin ihr Lehren bestanden, aber schon in Kapitel 2 hatte Johannes klargemacht, dass diese falschen Lehrer behauptet hatten, Jesus Christus zu kennen. Besser sogar noch als die Apostel. Die Antwort von Johannes auf diese Behauptung lautet allerdings, wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und die gleiche Argumentation finden wir hier, wenn Johannes sagt, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Die Kinder des Teufels sind also nicht die Menschen dort draußen, die nicht an Jesus glauben. Es trifft zwar auch auf sie zu, dass sie nicht zur Familie Gottes gehören. Sie brauchen eine Rettung und zwischen diesen beiden Polen, Kinder Gottes oder Kinder des Teufels, gibt es keinen Spielraum. Und wenn du heute als Nichtchrist zuhörst, brauchst du die schützende Hand Gottes als Vater über dir. Und er sagt dir auch zu, wenn du dich im Glauben Jesus Christus zuwendest. Aber Johannes geht es hier nicht um Nichtchristen außerhalb, sondern es geht ihm darum, ihr Lehrer in der christlichen Gemeinde klar als Kinder des Bösen zu identifizieren, weil sie Gottes Wahrheit von innen mit ihren Lügen attackieren und die Gemeinde zum Ungehorsam gegenüber Gott verleiten. Das sind die Kinder des Teufels, die sich Gottes gutem Plan widersetzen. Und entsprechend spielt Johannes hier auf die erste Familie Gottes an. Adam galt als erster Sohn Gottes und hier ist von seinen Söhnen die Rede. Von Kain und Abel am Anfang der Bibel. Wir lesen von ihnen in 1. Mose Kapitel 4. Die Geschichte ist bekannt. Beide bringen Gott ein Opfer dar. Kains Opfer wird zurückgewiesen. Weil, wie Johannes es hier in Vers 12 formuliert, weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Was das genau bedeutet, könnt ihr mich gerne beim Kaffee nach dem Gottesdienst fragen. Aber als Gott Kain dann darüber aufklärt, warum sein Opfer nicht akzeptabel ist und wie es akzeptabel werden könnte, da ebbt Kains Zorn nicht ab. Er lässt sich nicht belehren, er will nicht auf Gottes Wort hören und so entwickelt sich aus seinem Zorn über diese Ablehnung der erste Mord der Menschheitsgeschichte. Kain erschlägt seinen Bruder Abel und der vielsagende Schluss, den Johannes in Vers 13 daraus zieht, lautet, wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir würden diese Aussage aus ihrem Kontext reißen, wenn wir sie als allgemeine Aussage über die Menschheit in Auflehnung gegen Gott verstehen würden. Es stimmt zwar, dass Christen in aller Welt Verfolgung für ihren Glauben erleiden, die Welt oder im Einfluss des Bösen hasst die Kinder Gottes allein schon dafür, dass Gott in ihnen am Wirken ist und dass sie deshalb für Gutes, für Liebe, für Gerechtigkeit einstehen. Und dazu muss man sich nur den alljährlichen Marsch des Lebens gegen Abtreibung anschauen. Der Hass, der Christen dort entgegenschlägt, macht sprachlos. Aber darum geht es Johannes nicht. Johannes sagt, die Welt könnte ein vermeintlicher Bruder in der Gemeinde sein. Johannes hat über die christliche Gemeinde als Brüder gesprochen. Kain und Abel sind Brüder und Johannes stellt hier Kain mit der Welt gleich. Johannes spricht hier über die Beziehung zwischen vermeintlichen Geschwistern innerhalb von Gottes Familie. Und dass er davon redet, sehen wir auch an dem Schluss, den er in Vers 14 und 15 daraus zieht, wenn er sagt, wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, wieder der Kontext in der Gemeinde, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Johannes kehrt zurück zur Gemeinde und er sagt, wer in der Gemeinde, und vielleicht sollte man das erweitern und sagen, wo christliche Gemeinden sich mit Ablehnung und sogar Hass begegnen, sind sie nicht besser als Kain. Ihrem Hass und seinem Mord liegt die gleiche Motivation zugrunde. Und wer in dieser Einstellung verharrt, nachdem Gott sie ihm bewusst gemacht hat, der bleibt im Tod. Ihr wisst es, kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Diese Wirkung hat der Hass in der Gemeinde. Man könnte auch dazu sagen, Johannes ist sehr realistisch, was Gemeinde angeht. Er sagt, in der äußerlich sichtbaren weltweiten Kirche ist die Welt vertreten. Und zwar in jedem Bruder, in jeder Schwester, in jeder Gemeinde, die andere Geschwister dafür hasst, dass sie beim rechten Glauben bleiben und vor Gott gerecht handeln wollen. Und darüber sollen wir uns nicht wundern, sagt Gott durch Johannes hier. Gemeinden werden Gemeinden hassen, weil sie bei der Wahrheit bleiben. Welche Ausmaße das annehmen kann, muss man am Reformationstag nicht gesondert erwähnen. Folter und Scheiterhaufen, Verbannung und Kriege wurden über diesem Hass geführt. Heute sind solche Vorgehensweisen natürlich nicht mehr akzeptabel, aber der Konflikt und der Hass ist deshalb nicht geringer geworden. Aus heißen Kriegen wurde ein kalter. Der großen kirchlichen Institutionen nicht selten, gegen die in ihr und außerhalb, die dem Zeitgeist nicht unkritisch hinterherhecheln, sondern bei der Wahrheit bleiben wollen. Und dieser Hass beginnt vielleicht mit kühler Ablehnung, mit Hürden und Auflagen, die man Gemeinden und einzelnen Geschwistern auferlegt. Vielleicht auch mit finanziellen Entscheidungen, wo das Geld hinfließt. Und natürlich müssen auch wir Acht haben, dass wir diesem Hass, erstens, wenn er uns entgegenschlägt, nicht stattgeben, ihn nicht mit Hass erwidern, aber auch, dass wir nicht dass der Hass nicht von uns ausgeht. Denn Gott lässt uns nicht im Ungewissen. Er sagt, daran offenbaren sich Kinder des Teufels. Gottes Kinder offenbaren sich durch Liebe zu den Geschwistern. Also lasst uns Acht haben, dass wir unsere Geschwister, unsere Brüder und Schwestern, die Familie Gottes, nie hassen. Und nicht einmal mit kühler Ablehnung begegnen, denn das ist der Anfang. Wenn wir alle bis hierhin wahrscheinlich noch mehr oder weniger zustimmend nicken konnten, vielleicht auch ein bisschen schlucken mussten, dann wird es beim zweiten Punkt etwas persönlicher. Denn Johannes fährt fort und sagt, Gottes Liebe erschöpft sich nie nur in Worten. Gottes Liebe äußert sich in praktischer Selbstaufopferung. Liebe bedeutet praktische Selbstaufopferung. Ich hatte anfangs von der großen Veränderung gesprochen, die in einem Menschen stattfindet, der zum Glauben an Jesus gekommen ist. Einerseits wird diese Veränderung durch den Heiligen Geist bewirkt, aber in Vers 16 erhalten wir darüber hinaus einen Einblick in das Mittel, durch das der Heilige Geist Änderung hervorruft. Es ist die Erkenntnis von Gottes wahrer Liebe am Kreuz, Vers 16. Er sagt, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Auch wir sollen das Leben für die Brüder lassen. Also aus der Liebe Gottes in Jesus Christus folgt für den Apostel Johannes unmittelbar eine völlig neue ethische Richtschnur. Das ist das Instrument, das Werkzeug, diese verändernde Begegnung am Kreuz, wo wir erkennen, wie tief Gottes Liebe geht. Sie verändert uns. Geliebtes Kind Gottes sein bedeutet Kinder Gottes lieben. Und zwar so, wie Jesus geliebt hat. Man kann leicht daher sagen, ich würde für dich sterben. Ja? Vor allem bei einem Kerzenlicht, ja, einem romantischen Abendessen. Ich würde mein Leben für dich geben. Aber Worte reichen in der Familie Gottes nicht aus als Liebeserweis. Worte kosten nichts. Worte sind wie das Opfer von Kain, der sein Opfer einfach vom Feld genommen hat, Gott hingeworfen hat. Es hat ihn nichts gekostet und deshalb war es nicht akzeptabel. Wahre christliche Liebe zählt nicht den Preis, die Kosten. Wahre Liebe erhofft sich nichts im Gegenzug. Sie fragt nicht, ob der andere sie verdient hat oder nicht, sondern sie opfert sich auf für den Bruder, für die Schwester ohne Eigeninteresse. Und das macht christliche Liebe auf herausfordernde Weise praktisch. Sie schreitet zur Tat, sie kostet etwas, sie kostet vielleicht, sagt Johannes, sie kostet vielleicht sogar unser Leben. Ich denke, die meisten von uns werden nie in die Lage versetzt werden, tatsächlich unser Leben für den anderen zu lassen. Wer weiß, vielleicht wird es manche von uns tatsächlich einmal so treffen. Aber auch wenn nicht, was ist dann mit den vergleichsweise kleinen Gelegenheiten, wie man in der Gemeinde Liebe erweisen kann? Denn in den meisten Fällen sind es ja viele kleine Dinge, durch die wir dem anderen eine kleine Scheibe unseres Lebens überlassen können. Es kann ein materielles Opfer sein, so wie in Vers 17, wo es heißt, wenn jemand die Güter dieser Welt hat und sieht seinen hilfsbedürftigen Bruder und schließt sein Herz vor ihm zu, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Aber es können zahllose andere Liebeserweise sein, mit denen wir dafür sorgen, dass die Liebe Gottes in unserer Mitte offenbar wird, überströmt, sichtbar wird. Und wenn wir diese Gelegenheiten ignorieren, wie können wir Zuversicht haben, dass Gottes Liebe wirklich in uns ist, fragt Johannes. Es raubt uns die Zuversicht. Jesus selbst sagt in Johannes 13, Vers 35, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und er spricht von aufopfernder Liebe, kurz vor dem Kreuz. Diese Liebe wird sich investieren ins Leben des anderen. Sie wird andere nicht manipulieren. Sie wird nicht nehmen, sie verlangt keine Opfer. Wahre Liebe nimmt nie, sondern sie gibt, ebenso wie Christus nur gegeben hat und sein Leben für uns gelassen hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Worte Betroffenheit in uns hervorrufen können. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt und wir Brüder und Schwestern im Herrn lieben wollen, und zwar so, wie es hier vorgegeben wird, dann wissen wir genau, wie oft wir diesem Anspruch nicht gerecht werden. Und das kann dazu führen, dass wir uns für alles und jeden verantwortlich fühlen. Ja, wenn wir unsere menschlichen Grenzen übersteigen wollen, dann haben wir ein Problem. Denn dann erwächst daraus eine Last, die niemand tragen kann. Sie wird uns zu schwer. Wie also geht man um mit diesem überwältigenden Gefühl der Verantwortung, ohne dass man sein Herz verschließt, ohne dass uns unser Herz verurteilt? Nun, vielleicht als ersten Ansatzpunkt, vielleicht hilft es dir, wenn du das Leben von Jesus in den Evangelien einmal danach durchforstest, was er nicht getan hat. Und ich frage es, warum hat Jesus etwas nicht getan? Er hätte ja alles tun können. Aber als Mensch musste er schlafen. Er konnte nur an einem Ort gleichzeitig sein. Er musste essen, er musste trinken, er war mehr als einmal zutiefst erschöpft. Jesus heilte nicht alle Menschen, er linderte nicht jede Not. Warum schaust du dir nicht an, welche Gründe du dafür entdecken kannst? Denn ich denke, das ist hilfreich. Und vielleicht lässt sich der ein oder andere auf dein Leben übertragen. Ich denke, dieser Blick auf Jesus gehört dazu, wie wir zu reifen und erwachsenen Kindern Gottes werden. Aber während wir sicherlich in dieser Hinsicht viel zu lernen haben, hat dieser Abschnitt einen anderen Fokus. Und er hat eine unheimlich tröstende Nachricht für uns, wenn uns unser Herz verurteilt, weil wir genau wissen, dass wir andere nicht so lieben, wie wir es eigentlich sollten. Und unser dritter und letzter Punkt lautet deshalb: Liebe schenkt Zuversicht. Liebe schenkt Zuversicht. Und zwar auf zweierlei Weise. Mit der ersten haben wir uns schon kurz beschäftigt. Liebe schenkt Zuversicht, weil wir daran Gott das Wirken in und an uns erkennen. Ja, das schenkt Zuversicht, dass wir aus Gott geboren sind. Das schenkt Zuversicht im Glauben. Zuversicht, dass man bei allem Stolpern und Fallen doch am Ende auf dem richtigen Weg ist. Weil Gott in uns wirkt. Aber es gibt noch eine zweite Weise. Liebe schenkt noch auf eine weitere Weise Zuversicht, und dazu verschiebt Johannes den Fokus hier von unserer Liebe für andere auf Gottes Liebe für uns. Und Gottes Liebe schenkt Zuversicht, das ist der zweite Punkt, weil seine Größe den Sturm unserer Selbstverurteilung beruhigt. Gottes Liebe, Gottes Größe beruhigt den Sturm unserer Selbstverurteilung. Wie die Liebe Christi unsere Herzen weich macht, wenn wir immer wieder erkennen, dass wir uns gegenüber den Nöten anderer verschlossen haben. Vielleicht erweckt es aber auch den Eindruck, dass kein Maß an Liebe, egal wie groß, jemals genug ist. Ja? Überzogene Erwartungen, die können wie ein Sklaventreiber sein, die Peitsche über uns schwingen und uns die Ruhe rauben. Was tun wir in dem Moment? Nun, wir fliehen hin zur Liebe Gottes, wie zu einem sicheren Hafen im Sturm. Es lohnt sich also sicherlich, genau darauf zu hören, warum unser Herz solche starken Signale sendet. Vielleicht sind sie wahr, aber nicht immer hat unser Herz auch damit recht. Aber selbst wenn uns unser Herz zu Recht unsere Fehler vorhält, ist Gott doch größer, sagt Johannes, größer als unser Herz und weiß alle Dinge, Vers 20. Gott will nicht, dass wir uns am Ende doch wieder aus Werken selbst erretten müssen. Dazu kann es ja kommen, wenn uns unser Herz verurteilt. Ja, manchmal kann man meinen, man sei zwar am Anfang des christlichen Lebens aus Gnade gerettet worden, aber jetzt sind wir dran. Ja, jetzt müssen wir durch unsere Werke dafür sorgen, dass wir auch gerettet bleiben. Gott hat sich kein rastlos rackerndes Sklavenheer errettet. Er hat uns als Kinder in seine Familie errettet und dort schenkt er uns bei ihm seine Ruhe. Und deshalb sollen wir unsere Herzen beruhigen. Ruhe finden wir in der Erkenntnis, dass Gottes Möglichkeiten, Gottes Wissen unbegrenzt sind. Das Liebesgebot soll nicht dazu führen, dass du dich selbst verdammst, weil du nie genug lieben wirst. Daraus resultiert nur Verbissenheit oder vielleicht auch Zerbrochenheit, vielleicht auch Hartherzigkeit, aber keine Liebe für die Familie Gottes. Wenn man sich selbst verurteilt, beginnt man bald, andere zu verurteilen. Und dann kehrt sich die Liebe in der christlichen Familie schnell um ins Gegenteil. Man beginnt vielleicht sogar diejenigen zu vermeiden, die uns zu überfordern drohen, mit all den Gelegenheiten, wie man ihnen Liebe erweisen könnte. Ja, dann suchen wir Ruhe ohne sie. Und Gemeinde beginnt uns zu überfordern. Und wir bleiben lieber zu Hause, weil wir uns vor all der Verantwortung und all den Anforderungen nicht retten können. Seht ihr die schlimmen Konsequenzen, wenn unser Herz uns verurteilt und wir nicht darauf eingehen? Wir sollten unser Herz beruhigen mit der Größe Gottes. Und wenn es sich partout nicht beruhigen lässt, dann müssen wir es zurechtweisen mit der biblischen Weisheit, dass unser Herz nicht das letzte Wort hat. Gott ist größer. Seine Liebe ist größer und mit ihr hat er unsere Verurteilung schon ans Kreuz genagelt. Wir sind gerecht, nicht durch unsere Taten, sondern durch den Glauben an den Gekreuzigten. Wenn Christus sein Leben für uns gelassen hat, wie kann uns unser Herz noch verurteilen? Und zu einem verurteilenden Herz sagen wir deshalb, sei ruhig. Oder vielleicht auch etwas netter, beruhig dich. Du musst wissen, dass dein Gott größer ist als du. Er weiß alle Dinge. In all unserem Stolpern und Fallen, das uns aus der Bahn wirft, weiß Gott, dass wir seine Kinder sind. Egal wie unvollkommen deine Liebe sein mag, er weiß um deine Liebe für die Geschwister. Und in diesem Glauben an sein größeres Wissen beruhigen wir unser Herz. Und nicht nur das, sondern Gott ist größer, heißt auch, seine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und wenn dich dein Herz verurteilt, weil es mehr von dir erwartet, als du liefern kannst, dann kannst du dich damit beruhigen, dass Gott in der Lage ist, für deinen Bruder und deine Schwester zu sorgen. Wenn deine Möglichkeiten zu Ende sind, hat Gott noch unbegrenzte Fähigkeiten zu lieben. Wo dein Herz zu eng ist, ist sein Herz weiter. Und das haben wir am Kreuz gesehen. Also verurteile dich nicht selbst, sondern befiehl deine Geschwister im Gebet dem an, der immer mehr zu tun vermag, als wir uns vorstellen können. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Auch wir sollen das Leben für die Brüder und Schwestern lassen. Liebe Geschwister, lasst uns einander lieben mit einer außergewöhnlichen, ausgefallenen und überschwänglichen Liebe. Nicht nur als Gefühl, nicht nur in Worten, sondern in der Tat und mit der Wahrheit. Und das fängt schon im Gottesdienst an durch unsere Anwesenheit. Es stärkt uns, wenn wir einander begegnen. Es geht nach dem Gottesdienst weiter, indem wir darauf Acht haben, steht hier jemand alleine? Also lasst uns mit viel Liebe und ohne Eigeninteresse auf diesen Menschen zugehen. Lasst uns nicht fragen, mag ich den eigentlich? Sondern lasst uns fragen, wie kann ich ihm Liebe erweisen? Und lasst uns vor allem bedacht darauf sein, dass wir auf die zugehen, die wir vielleicht in der Vergangenheit vermieden haben. Auf wen könntest du jetzt nach dem Gottesdienst zugehen? Aber Liebe hört nicht eine Stunde nach Gottesdienstende auf. Also lasst uns auch unter der Woche Liebe füreinander erweisen. Lasst uns Zeit miteinander verbringen. Lasst uns die anderen zu Mahlzeiten einladen, gerade die, die vielleicht nicht so oft eingeladen werden. Lasst uns die anrufen, die schon länger nicht da waren. Wie geht's ihnen? Lasst uns die besuchen, die krank sind, die einsam sind. Was können wir für sie tun? Wir sollen praktisch lieben. Und an dieser praktischen Liebe wird offenbar, dass wir Kinder Gottes sind. Also lasst uns Jesus nachfolgen in praktischer und selbstaufopferungsvoller Liebe. Lasst uns dabei auf ein ruhiges Herz in uns achten. Ja? Lasst uns Zuversicht schöpfen aus Gottes unbegrenzter Liebe und unser Herz beruhigen mit dem Blick auf seine unübertroffene Größe und Güte. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für die wunderbare Liebe, die du uns in Jesus Christus am Kreuz erwiesen hast. Und auch wir sollen das Leben für die Brüder und Schwestern in der Gemeinde lassen. Himmlischer Vater, wenn wir Menschen ablehnen oder sogar hassen, die zu deiner Gemeinde gehören, dann weck du die Herzen derer auf, die umkehren müssen. Schicke du ihnen ein starkes Warnsignal durch deinen Geist, dass sie umkehren müssen von ihrer Ablehnung, von der kalten Schulter. Denn dort nimmt der Hass seinen Anfang. Und Vater, hilf du uns, dass wir einander lieb haben im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst und in der Woche. Danke, dass du größer bist und alle unsere Grenzen überschreitest. Und schenk du uns, dass wir im Gebet, vielleicht auch jetzt am Mittwoch im Gebetstreffen, unsere Liebe dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir mit unseren begrenzten Möglichkeiten, die wir lieben könnten, vor dich bringen. Und wir bitten dich, dass du deine Liebe in uns groß werden lässt, indem wir immer von neuem auf das Kreuz blicken und dort erkennen, wie wunderbar du uns geliebt hast, indem du uns zu deiner Familie berufen hast. In Jesu Namen. Amen.